Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen zu einer weiteren Sonderfolge vor der Wienwahl. In Kooperation mit dem neuen Online-Medium Zwischenbrücken haben Herausgeber Bernhard Odenal und ich Kandidatinnen und Kandidaten für das Bezirksparlament der Leopoldstadt interviewt, die für die Wahl am 27. April antreten. Heute ist Bernhard Seitz von den Grünen bei uns zu Gast. Bevor wir mit dem Interview starten, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Seit 5 Jahren bringt Nordpost Interviews und Hintergründe zum Nordbahnviertel. Ich freue mich, wenn du meine Arbeit auf Steady mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützt, um mein Vorhaben zu fördern. Alle Infos dazu findest du auf nordpost.at und in den Shownotes. Ja, willkommen im Podcaststudio in der Hauswirtschaft. Heute zu Gast Bernhard Seitz von den Grünen.
Hallo, danke für die Einladung.
Der sich wieder den Fragen von Bernhard Odenal von Zwischenbrücken und mir, Sonja Harter von Nordpost, stellen wird.
Hallo Sonja, hallo Bernhard.
Ja, vielen Dank fürs Kommen. Wir fangen gleich mit heute an. Du bist heute direkt vor der Hauswirtschaft mitten im Nordbahnviertel gestanden und hast Wahlwerbung gemacht. Und du lebst auch im Nordbahnviertel, das heißt, du kennst es sehr gut. Und da wollte ich dich mal fragen, was gefällt dir im Nordbahnviertel am besten und was am schlechtesten?
Das ist eine super Frage. Ja, ich wohne seit mittlerweile über 10 Jahren im Nordbahnviertel, gemeinsam mit meiner Frau und mit meiner Tochter, die jetzt 4 Jahre alt ist. Und was ich hier sehr schätze, ist, dass eigentlich, ich fange gleich mit Werbung an, dass grüne Stadtplanung da super umgesetzt wurde. Also im Nordbahnviertel gibt es die freie Mitte, die eigentlich ein neues Konzept von Stadtplanung bedeutet, nämlich wenig Straßen und viel, viel unversiegelter Grünraum. Und im Nordbahnviertel, wenn man mit Kind unterwegs ist, schätze ich wahnsinnig, dass man so viel Platz hat. Also es gibt jetzt einfach wirklich viel Platz. Da kann das Kind, das 4-jährige Kind mit dem Fahrrad, früher mit dem Laufrad herumdüsen. Und in anderen Teilen des Bezirks oder auch der Stadt würden sich das Eltern überhaupt nicht trauen, mit ihren Kindern so unterwegs zu sein. Das ist einmal das. Das ist ganz, ganz toll im Nordbahnviertel. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass es für viele Leute sehr schwer ist, sich leisten zu können. Das ist wahrscheinlich das größte Problem, das wir haben. Und was mir auch nicht gefällt, ist die Planung für den Mistplatz, die jetzt über uns schwebt wie ein Damoklesschwert. Das ist auch eine ganz neue Entwicklung, die erst in den letzten Tagen die wir erlebt haben. Nämlich da hat der Bezirksvorsteher unseren Antrag auf eine Bürgerversammlung als unzulässig erklärt. Das habt ihr wahrscheinlich noch gar nicht gehört.
Nein.
Erst vor ganz kurzer Zeit. Also wir haben vor ein paar Wochen eine Bürgerversammlung beantragt. Das darf man als Fraktion mit einer gewissen Stärke, also ab 12 Bezirksrätinnen kann man das machen. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr starkes Instrument der Bürgerinformation, der Transparenz für Bürgerinnen und Bürger, weil eine Bürgerversammlung heißt, der Bezirksvorsteher lädt die Bevölkerung ein und Expertinnen und die stehen dann gemeinsam Rede und Antwort. Und wir haben das zum Thema Mistplatz verlangt und jetzt hat der Bezirksvorsteher gesagt, das sei nicht im Interesse des Bezirks, nämlich der Mistplatz hier an der Dresdner Straße oder in dieser Gegend wäre nicht im Interesse des Bezirks und daher nicht zulässig. Und aus unserer Sicht ist das ein Bruch der Stadtverfassung, ganz schlicht und einfach.
Ich muss dich nur leicht korrigieren, das konnte man nämlich heute und jetzt auch eine unbezahlte Werbung schon im Artikel in Zwischenbrücken lesen, dass der Bezirk das abgelehnt hat. Ja. Allerdings in einer etwas anderen Variante, nämlich dass der Bezirksvorsteher sagt, es fällt nicht in die Kompetenz des Bezirkes, sondern es ist eine Stadtangelegenheit und deshalb sozusagen muss es auf Stadtebene und nicht auf Bezirksebene entschieden werden.
Stimmt, das habe ich auch schon gelesen in Zwischenbrücken, genau. Aber ich habe nicht vorausgesetzt, dass es alle heute schon gelesen haben.
Deshalb die Werbung.
Sehr gut. Ich muss den Bezirksvorsteher korrigieren. Die Stadtverfassung redet vom Interesse des Bezirks und das ist weiter gefasst als das Mitwirkungsrecht, die Mitwirkungskompetenz des Bezirks bei spezifischen Fragen. Das Recht, eine Bürgerversammlung einzuberufen, ist viel weiter gefasst als das, was die Bezirkskompetenz gemeinhin ist. Und das war in der Vergangenheit immer so. Das war bei der Venediger auch so, das war bei den Planungen zum Leopoldquartier so. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder Bürgerinnenversammlungen gehabt, die ähnlich gelagerte Fragen behandelt haben. Und da war es nie ein Thema, dass es nicht zulässig sein könnte. Und jetzt plötzlich war die Interpretation, dass es unzulässig wäre und das ist nicht rechtens, ganz schlicht und einfach.
Aber das ist ja ein, jetzt sind wir schon mitten im Thema drin, ein Missplatz, da wollten wir eigentlich viel später erst kommen, aber wenn wir jetzt schon dabei sind, das ist ja ein sehr schwerer Vorwurf, Bruch der Stadtverfassung. Also was heißt das jetzt für euch? Nehmt ihr das so hin oder überlegt ihr euch Schritte? Oder wenn ihr meint, es ist ein Bruch der Stadtverfassung, was macht ihr?
Also wir prüfen noch, was wir machen können. Es gibt kein Rechtsmittel dagegen. Das ist ein Problem auch im Wiener Gemeinde- und Landesrecht, dass Vorsitzende oder in dem Fall der Bezirksvorsteher sehr weitgehende Rechte haben, ohne dass man irgendwas dagegen machen kann. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist, wir werden uns bei der Volksanwaltschaft beschweren. Die Volksanwaltschaft, beziehungsweise ein Einbringen dort machen. Die Volksanwaltschaft hat schon einmal festgestellt, dass genau so eine Rechtsprechung durch Bezirksvorsteher ein Missstand der Verwaltung ist, nämlich vor ein paar Jahren bei der Stadtstraße, da gab es auch ein Verlangen auf Bürgerversammlung und da hat auch die Stadt gesagt, das ist Stadtplanung und das ist nicht Bezirkssache und die Volksanwaltschaft hat es ganz anders gesehen, aus derselben Argumentation. Dasselbe war beim Westbahnpark vor ein paar Jahren im 15. Bezirk und wir werden auf jeden Fall dort wieder hingehen und dann überlegen wir uns auch, inwieweit es nicht ein Missbrauch der Amtsgewalt sein könnte. Weil der Bezirksvorsteher hat hier eine Entscheidung getroffen und diese Entscheidung ist absolut nicht okay. Deswegen überlegen wir uns diesen Schritt und wir prüfen das, ob das möglich ist.
Wir weichen jetzt das schon sehr stark von der Dramaturgie ab, die wir uns vorher überlegt haben, aber Gott sei Dank haben wir die Hörerinnen und Hörer wissen ja unsere Dramaturgie nicht, deshalb spielt das keine so große Rolle. Ich würde gerne, bevor ich zu dir übergehe, sondern noch einmal nachfragen hier. Du kandidierst ja als Bezirksvorsteher, du möchtest Bezirksvorsteher werden. Also in diesem Fall, sagen wir mal, du wirst Bezirksvorsteher. Was heißt das für den Mistplatz? Also was würdest du dann machen jetzt? Was wäre der Schritt als Bezirksvorsteher?
Also als Bezirksvorsteher würde ich irgendeine Art von Bürgerversammlung nachholen natürlich, weil meiner Meinung nach ist es rechtens, dass die abgehalten werden muss nach dem Verlangen. Und als nächstes würde ich den Gründruck, also den magistratsinternen Vorentwurf für die Flächenwidmung an der Dresdner Straße in der Form, wie er jetzt vorliegt, bekämpfen. Weil ich der Meinung bin, dass der Missplatz am alten Standort vergrößert, modernisiert und wieder eröffnet werden sollte. So, das ist ja auch der Konsens im Bezirk eigentlich die letzten Jahre und jetzt erneuert wieder. Und dann würde ich versuchen, diese Missplatzfrage endlich zu klären in dem Zusammenhang.
Ich möchte nur im Sinne der Hörerinnen noch einmal nachfragen. Es gibt ja Leute, die nicht jeden Tag auf Zwischenbrücken schauen oder auch nicht genau verfolgen, in welchem Medium auch immer, was genau der Stand beim Mistplatz ist. Also früher gab es diesen Mistplatz bei der Dresdner Straße, der ist jetzt seit Corona ungefähr geschlossen. Ja, 20, ja. Dann gab es unterschiedliche Pläne. Was ist jetzt der Status quo und wann soll ein neuer Mistplatz eröffnen?
Ja, noch einmal ganz kurz. Dresdner Straße geschlossen. Der Bezirk hat schon 2020 gesagt, also alle Bezirksfraktionen zusammen haben gesagt, wir wollen diesen Mistplatz wieder haben, vergrößert, modernisiert, weil es ist schon richtig, dass dort die Einfahrtssituation schwierig ist, kann man lösen. Dass es zu wenig Platz gibt, kann man auch lösen, es gibt genug Platz dort, kann man alles machen. Aber seitens der MA48 und seitens der Stadtregierung gibt es immer den Wunsch, diesen Mistplatz an der Innenstraße zu realisieren. Und der Bezirksvorsteher Nikolai hat in den letzten Jahren immer gesagt, dass er sich für diese Lösung, die der Bezirk im Konsens vertritt, nämlich Dresdner Straße, einsetzt. Und jetzt hat aber die Grundeigentümerin ÖBB den Grund an der Innstraße, an der freien Mitte, direkt am Park, verkauft an eine Tochter der Stadtwerke. Und jetzt schaut es ganz danach aus, als ob der Bezirksvorsteher mit seinem Versprechen umfällt und nach der Wahl so Klicks macht und der Mistplatz doch an der freien Mitte umgesetzt wird. Und das wäre halt genau das, was alle Fraktionen im Bezirk, was die Bevölkerung hier am Nordbahnhof ablehnt. Und deswegen auch diese Aufregung, deswegen haben wir auch diese Bürgerversammlung einberufen, weil die Bürgerversammlung, ich wiederhole das noch einmal, hat wirklich eine besondere Qualität, weil da sitzen 100, 200 Menschen, die sich für das Thema interessieren, dem Bezirksvorsteher und anderen Entscheidungsträgerinnen gegenüber und können die was fragen. Sonst passiert es immer vermittelt und gefiltert und geschönt. Und da gibt es wirklich einen direkten Austausch. Und offensichtlich hat der Bezirksvorsteher und seine Partei da Angst davor.
Aber entscheidend Entscheidungskompetenz hat ja diese Versammlung nicht. Das heißt, es können 200 Bürgerinnen und Bürger dagegen sein und der Bezirk oder auch die Magistratsabteilung kann das dann trotzdem umsetzen, oder?
Ja, richtig, richtig. Es ist tatsächlich, deswegen ist es ja auch so weit gefasst. Es ist weiter gefasst als die Bezirkskompetenz. Es ist als Transparenz- und Informationsmöglichkeit für die Bevölkerung so eingerichtet, dass es zu allen Themen, die im Interesse der Menschen sind, abgehalten werden kann. Deswegen ist auch diese Ablehnung, die der Bezirksvorsteher, also dieses Untersagen, die Nichtzulässigkeit durch den Bezirksvorsteher, auch widerrechtlich, meiner Meinung nach.
So, jetzt machen wir unseren Bogen zurück zur Dramaturgie. Wir fragen eigentlich alle unsere Gäste ganz am Anfang, wie sie eigentlich hierher gekommen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Du sagst, du möchtest Bezirksvorsteher werden, all jene, die dich nicht kennen. Wer bist du? Was hast du für einen Hintergrund? Wie bist du zu den Grünen gekommen? Und warum möchtest du jetzt im zweiten Bezirk Bezirksvorsteher werden?
Ja, mein Name ist Bernhard Zeitz, wie wir schon wissen. Ich wohne Ende 2013 im Nordbahnviertel. Und ich beobachte jetzt die Entwicklung hier im Nordbahnviertel und im zweiten Bezirk seit dieser Zeit sehr aufmerksam. Und ich habe mich da relativ früh irgendwie eingemischt in die politische Diskussion und auch in diese städtebauliche Diskussion, die es da gibt. Ich bin da irgendwie reingestolpert mit den Grünen, wollte zuerst bei den Grünen irgendwie nur ein bisschen mithelfen, da mal ein bisschen am Standl stehen und dort auf eine Demo gehen. Und plötzlich war ich in dieser hochpolitischen Diskussion, wie der Bezirk gestaltet wird. Ja, und das Schöne an der Bezirkspolitik ist, zumindest hier im zweiten, wo sich so viel tut, dass man ganz konkrete Dinge besprechen, beeinflussen kann, die ganz konkrete Auswirkungen haben auf die Menschen. Ein kleines Beispiel, Durchfahrtssperren durch das Viertel. Ja, also wir haben als Grüne die Bezirksvorstehung hatten mit Uschi Lichtenegger als Bezirksvorsteherin, war es ein Riesenstress, Pole aufzustellen, damit man nicht mehr durch das Viertel durchfahren kann. Und heute ist es total wichtig für das Viertel, dass es eben nicht möglich ist, mit dem Auto individuell durchzufahren, weil sonst wird es da alle möglichen Schleichwege geben. Und so Kleinigkeiten, ob jetzt da ein hässlicher Poller steht oder nicht, beeinflussen die Lebensqualität von vielen Menschen, die Verkehrssicherheit für Kinder. Also das taugt mir total an der Bezirkspolitik. Und so bin ich eigentlich auch in meine Rolle hineingestolpert.
Was war denn davor? Kommst du aus Wien oder aus einem anderen Teil Österreichs? Was hast du beruflich gemacht? Erzähl ein bisschen was.
Okay, ja, ich komme aus Oberösterreich, bin ein Landkind. Wien, sagt bei Freistadt, ist der Ort, in dem ich aufgewachsen bin.
Mühlviertel, ne?
Im Mühlviertel, genau. In Oberösterreich ziemlich am Rand, nahe der tschechischen Grenze. Und ich bin dann 2004 nach Wien gekommen zum Studium der Politikwissenschaft. Hatte damals nicht die Fantasie, jemals Politiker zu werden. Dachte ich, es wäre schon zu spät, weil Politikerinnen sind ja meistens quasi aus einer politischen Familie, aus einer parteipolitischen Familie. War bei mir nicht der Fall. Dann kam ich zum Rechnungshof, dort im internationalen Bereich gearbeitet und als Prüfer im Bereich Bundesverwaltung. Und dann 2019 war ich schon einige Zeit bei den Grünen und bin dann Bezirksvorsteher, Stellvertreter von Uschi Lichtenegger geworden.
Ich muss jetzt ein bisschen dumm fragen, ist das ein hauptberuflicher Job oder macht man das sozusagen in seiner Freizeit und hat einen Beruf daneben als Bezirksvorsteher, Stellvertreter?
Man kann einen Beruf daneben haben. Ich mache das jetzt seit einiger Zeit hauptberuflich. Erstens passt es gut zusammen damit, dass meine Tochter jetzt noch relativ klein ist. Und zweitens verstehe ich mich auch als Oppositionsführer hier im Bezirk, weil ich habe das Gefühl, dass wir Grüne die einzigen sind, die sozusagen mit einer dissenting opinion zu vielen Dingen in der Bezirkspolitik auftreten. Also auch die Bezirkspolitik muss gewisse demokratische Funktionen ausfüllen, zum Beispiel widersprechen oder diskutieren. Und das machen wir Grüne und ich bin halt der Kopf der Bande und für mich ist es tatsächlich ein Fulltime-Job.
Jetzt gehen die Grünen in den Wahlkampf mit dem Slogan Mut, Mut für Wien, nur Mut. Erstens mal, bist du glücklich mit diesem Slogan? Und zweitens, was will er uns eigentlich sagen? Also wart ihr bis jetzt nicht mutig oder was? Wo wollt ihr jetzt Mut sagen?
Ja. Also ich bin der Meinung, ja, wir stehen für mutige Politik und was wir sehen, ist oft nicht so mutig, wie es sein müsste. Die Politik, insbesondere auch der SPÖ im Bezirk, ist nicht so mutig, wie wir sie bräuchten. Zwei Beispiele jetzt gerade in der letzten Bezirksvertretungssitzung, Volkertviertel und Tscherninplatz. Das sind zwei Zentren von von Bezirksteilen, von Vierteln im Bezirk, die jetzt umgestaltet, aufgewertet werden. Da geht es nicht um wenig Geld, geht es um jeweils circa 1 Million Euro, plus minus. Und dort wird zwar schön begrünt und es werden einige Verbesserungen gemacht, die sicher die gut sind, aber mutige Politik würde bedeuten, dass man noch viel weiter gegangen wäre. Um dasselbe Geld hätte man mehr Verbesserungen hergebracht. Man hätte zum Beispiel sich Verkehrsorganisationen anschauen können, jeweils das, was auch die Bevölkerung gefordert hat, was schon Jahre zuvor diskutiert wurde, was Fachorganisationen und Expertinnen sich gewünscht hätten. Das hätte man alles machen können, aber es hat der Mut dazu gefehlt. Ja, und deswegen bin ich mit unserem Slogan schon sehr zufrieden, weil er genau das ausdrückt, dass wir jetzt im Jahr 2025 nicht mehr die Zeit haben, es so zu machen wie immer, sondern wir müssen mutiger sein, weil die Klimakrise ist dermaßen massiv und alle möglichen anderen Krisen, die wir haben, sind dermaßen drängend, dass man jetzt einfach keine Zeit mehr für halbe Sachen hat.
Muss ich sagen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Radweg am Tabor anschaue, ein grünes Projekt, ein grünes Prestigeprojekt, da muss ich sagen, also da ein bisschen weniger Mut hätte da der Straße auch gut getan. Also ich kenne niemanden, wirklich nicht einmal sagen die Hardcore-Radfahrer und Radfahrerinnen, die das gut finden. Was ist da passiert?
Ich muss zugeben, da ist nicht alles hundertprozentig gut gelaufen. Aber schauen wir uns an, was vorher der Fall war. Es war eine Retro-Rennbahn, niemand hätte sich getraut, dort mit kleinen Kindern zu fahren und es hat eine Lösung gebraucht. Da ist tatsächlich eine sehr mutige Lösung gekommen. Damals war das war ein Landesprojekt, also ein Stadtprojekt. Im Bezirk haben wir das sozusagen nur unterstützt.
Aber damals unter Birgit Hebein, also
genau,
das war Birgit ein grünes Hebein. Projekt.
Ja, war ein grünes Projekt, ja, freilich. Und es ist dann nicht ganz fertig geworden, es sind die Wahlen dazwischen gekommen. Die Begrünungsmaßnahmen, die jetzt endlich gekommen sind, die hätten wir schon vorher gemacht, ja. Ja, manche Dinge kann man besser machen, gebe ich gerne zu, aber die Verkehrssicherheit dort ist so gut, wie sie sein kann. Also da muss ich schon das Projekt in Schutz nehmen. Mit Kindern kann man da jetzt sich sehr gut bewegen und vorher war das eigentlich nicht möglich.
Ich sage nur, ich lasse meinen Sohn dort nicht fahren, weil dann kommt er an der Kreuzung Taborstraße und dann ist aus. Das heißt, wenn er dann irgendwie nach links fahren will oder geradeaus fahren will, kommt er immer in den Konflikt mit den Autos. Das heißt, was kann da noch verbessert werden?
Ja, diese Kreuzung und auch die anschließende Nordbahnstraße müssen noch verbessert werden. Ja. Keine Frage, da geht es noch weiter. Die Verbesserungen in dem Bereich sind abgerissen, als der Machtwechsel im Bezirk passiert ist. Und da hätte man nicht stehen bleiben dürfen. Das ist eine Bezirksentwicklung ist ein laufender Prozess. Ja. Und in dem Fall, es sind ja auch andere Projekte, wie zum Beispiel die Straßenbahnlinie 12, die wurden einfach um 2 Jahre verzögert. Auch die Praterstraße ist zum Zeitpunkt des Machtwechsels 2 Jahre auf Null gestanden oder auf Stopp gestanden und hat sich dann erst wieder weiter bewegt. Mhm. Und dasselbe ist auch hier der Fall.
Ich möchte noch
ganz
kurz beim Radfahren bleiben. Wir haben ja schon Vertreterinnen von anderen Parteien interviewt und es kamen auch von denen immer wieder Themen wie Begrünung, Verkehrsreduktion etc. Und gleichzeitig wurde gesagt, die Grünen, die sind ja nur für die Radwege bekannt und die machen nur die Radwege und das ist alles irgendwie, ja, das Einzige, was die Grünen machen. Was sagst du zu diesem Vorwurf, dass die Grünen ausschließlich die Radfahrerpartei sei?
Also ich fahre selber sehr viel mit dem Rad, jeden Tag, auch bei jedem Wetter, aber das heißt nicht, dass ich nur Radfahrerinnenpolitik mache. Ganz im Gegenteil. Also wir haben jetzt gerade die Taborstraße in die Aussage gestellt, also unseren Leuchtturm sozusagen. Und da ist die Frage, ob ein Radweg da jetzt kommt oder nicht, überhaupt nicht im Vordergrund. Da geht es um ganz andere Dinge, die für alle, für die ganze Bevölkerung wichtig sind. Da geht es darum, Geschäfte sterben, was kann man dagegen tun, die Hits, den Durchzugsverkehr, die fehlende Verkehrssicherheit. Da geht es um ganz viele andere Dinge auch. Das Radfahren ist halt gehört einfach so wie überall dazu, aber es ist nicht das Wichtigste.
Aber Innensicht und Außensicht sind ja manchmal bekanntlich sehr verschieden. Und ich habe schon den Eindruck eigentlich, dass ihr auch bei vielen Wählerinnen und Wählern einfach als die Radfahrerpartei gesehen werdet. Also habt ihr euch dazu sehr verengt, vielleicht auf ein Thema, zu sehr auf ein Thema konzentriert und seid jetzt sozusagen von der Außenbetrachtung her einfach, werdet ihr nur mehr mit diesem Thema identifiziert?
Also ich möchte davon reden, wofür ich mitverantwortlich bin. Es kann sein, dass in der Vergangenheit die eine oder andere Kommunikation so war. Und es ist, wie gesagt, es geht auch um ein Fremdbild und um eine Zuschreibung von außen. Die Zeit, wo wir Bezirksvorsteher waren, haben wir natürlich auch viel, viel mehr gemacht als nur Radfahren. Ich erinnere zum Beispiel an den Else-Feldmann-Park, wo eine Straße entsiegelt wurde. Da ist es ein Park, da darf man gar nicht zu Rad fahren. Ja. Es gibt viele Projekte, wo das Radfahren nicht das Wichtigste war. Ja. Weiß ich nicht, Tempo 30 in allen Wohngebieten zum Beispiel. Oder auch bei der kleinen Praterstraße, das ist auch ein anderes Projekt, das wir gerne hätten, die kleine Praterstraße, die sozusagen der Stadt nächste Teil der Praterstraße, die noch nicht umgebaut wurde, da soll eine Begegnungszone kommen und da geht's nicht ums Radfahren, weil dort kann man jetzt gut Radfahren, da wird man in Zukunft gut Radfahren können, da geht's um ganz andere Dinge, da geht's um mehr Platz fürs Aufenthalten, Verkehrsberuhigung, keine Schleichwege mehr. Ja, da hat es mit dem Radfahren nichts zu tun.
Wenn sich jetzt viele andere Parteien eben plötzlich des Klimas gewahr werden und sich da auch sehr draufsetzen auf Begrünung etc., was ist dann euer USP? Also was unterscheidet euch von anderen Parteien? Wie der SPÖ, wie der NEOS, wie der KPÖ etc.?
Ja, also unser Slogan ist ja Mut. Ja. Nur Mut, Leopoldstadt. Und ich denke, bei uns geht, wir denken es halt eher konsequent zu Ende. Die SPÖ betont immer, dass es für alle sein muss und das ist eine Übersetzung. Also, dass sie alle Maßnahmen immer im Konsens mit allen machen wollen. Und das ist in der Regel so gemeint, dass ich so wenig wie nur irgendwie möglich ändern soll. Es soll sich so viel ändern, wie unbedingt notwendig ist und so wenig wie möglich. Und wir gehen weiter, ja. Und das ist, glaube ich, das, was uns von allen anderen im Bezirk, abgesehen jetzt vielleicht von kleineren Fraktionen, unterscheidet. Es gibt ein Beispiel, es fahren 20.000 Autos jeden Tag über die Reichsbrücke in den zweiten Bezirk, durch den zweiten Bezirk durch. Ja, der Großteil ist Transitverkehr. Wir haben auch in der Taborstraße zum Beispiel, jetzt wieder zurück zur Taborstraße, irrsinnig viele Pendlerinnen, die die Taborstraße als Pendelstrecke nutzen, von drüber der Donau und Niederösterreich in den ersten Bezirk. Und unserer Meinung nach sollte man darüber nachdenken, ob das wirklich sein muss und ob das nicht schädlich ist für die Menschen, die da leben und auch für die Gewerbetreibenden. Muss eine Straße wie die Taborstraße, die eine Zentrumsfunktion für den Bezirk hat, eine Durchzugsstraße sein, oder können wir nicht über abschnittsweise Verkehrsberuhigung nachdenken, um diesen Durchzugsverkehr zurückzudrängen? Ja. Und das würden sich viele andere Fraktionen im zweiten Bezirk kaum trauen, darüber nachzudenken. Und wir wollen das mit den Menschen diskutieren. Im Übrigen, wenn ich Bezirksvorsteher werde, wird es eine Bürgerbeteiligung geben für die Taborstraße. Und wir möchten da wirklich eine mutige neue Taborstraße probieren.
Welche anderen Straßen würden das dann auffangen?
Es gibt eine große Transitroute im Bezirk, das ist die Südosttangente. Und die werden wir wahrscheinlich nicht reduzieren können. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, dass in der ganzen Stadt sich das Mobilitätsverhalten ändert. Und es gibt ja Klimaziele in der Stadt und die Stadtregierung ist sehr stolz darauf, dass sie ein Klimagesetz hat. Und diese Klimaziele funktionieren nicht ohne Änderung des Individualverkehrs. Und auch im zweiten Bezirk wird es einen Beitrag dazu geben. Und Reduktion von durchfahrendem Verkehr heißt unter Umständen, dass es einfach weniger Verkehr gibt und nicht, dass irgendwo ein anderer Verkehr dazukommt.
Das Wort Konsens ist gefallen. Es gibt ein Stichwort. Wie beschreibst du die Stimmung, die Atmosphäre im Bezirksrat? Gibt es da irgendwelche Formen von Kooperationen oder sind da wirklich nur sozusagen jeder gegen jeden? Wie läuft das so ab?
Also wenn man so eine Bezirksvertretungssitzung live mitverfolgt, dann hat man den Eindruck, es wird nur gestritten. Aber das stimmt nicht. Die meisten Entscheidungen fallen tatsächlich im Konsens. Also zum Beispiel, dass man gemeinsam schaut, dass Schulen saniert werden und solche Dinge, das ist eine Konsensgeschichte. Da wird nicht viel drüber geredet. Also der Bezirk, das Interesse des Bezirks steht bei uns und bei den meisten anderen Fraktionen ganz, ganz oben. Und dann wird diskutiert und man ist unterschiedlicher Meinung. Und das sollte man nicht als Streiterei missverstehen oder als Hickhack, sondern als Auseinandersetzung und Diskussion. Und das ist das, was Demokratie ausmacht. Das wird oft verunglimpft, dass man unterschiedlicher Meinung ist und einander kritisiert. Aber tatsächlich braucht es das. Das ist auch für die Bevölkerung wichtig, damit man sozusagen zu einer demokratischen Meinungsfindung kommt.
Also gute Stimmung könnte nicht besser sein, oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Also wir sind Gremien, wo alle nur miteinander kuscheln und wo niemand eine abweichende Meinung hat, ziemlich suspekt, ehrlich gesagt. Also deswegen, ich habe es ja vorher gesagt, ich sehe mich als Oppositionsführer im Bezirk und das ist nichts Schlechtes.
Ich möchte noch kurz auf die Lokalität eingehen, in der Kamelitergasse, nämlich das Bezirksamt bzw. die Bezirksvorstehung. Also wenn man da reingeht, dann ist das ja wie in eine Zeitmaschine und man ist sofort zurück in den 50er Jahren. Ich würde sogar sagen, man ist im kommunistischen Budapest der 50er Jahre und da ändert sich aber nichts. Wieso ist das so und wie kann man in einem so großen dynamischen Bezirk so ein abgefucktes Amtshaus haben?
Das habe ich mich in den letzten Jahren oft gefragt, wie das sein kann. Tatsächlich gab es schon mal Pläne eines Umbaus und des Ausziehens und des Wechselns. Dann kam Corona dazwischen, dann hat man das Haus gebraucht für das Gesundheitsamt. Und tatsächlich wird in der kommenden Periode das Haus saniert, meines Wissens. Genau. Ja, die Stadt Wien baut sich selber oder hat viele schöne Paläste und im zweiten Bezirk ist es aufgrund von Desinteresse viele Jahre liegen geblieben, leider.
Ich möchte noch mal kurz aufs Thema Bildung kommen, weil du ja auch in ein paar Jahren für eine Schule für deine Tochter finden wirst.
Ja, sehr bald, ja.
Es ist sehr klar, in welche Schulen Kinder im Viertel gehen und in welche nicht. Das heißt, es gibt Schulen oft in der gleichen Straße oder ums Eck, aber in die eine Schule gehen die Kinder von den, wie soll ich sagen, sozioökonomisch besser gestellten Menschen und in andere Schulen geht der Rest. Wie kann man das auf Bezirksebene irgendwie auffangen, dass es da bessere Durchmischung gibt und nicht die Schulen einen bestimmten Ruf haben und die einen Kinder gehen dahin und die anderen da und es gibt von Anfang an so eine starke Trennung?
Das ist eine Frage, die ich mir auch regelmäßig stelle. Wir hatten jetzt vor einigen Wochen eine Elternvereinsvernetzung von den Grünen, wo wir Elternvereine, also von allen Schulen im Bezirk eingeladen haben. Es sind doch einige auch gekommen und wir haben mindestens drei Schulpaare festgestellt, wo genau das zutrifft, die sie in unmittelbarer Nähe zueinander sind, wo es sozusagen eine gute unter Anführungszeichen und eine schlechte unter Anführungszeichen Schule gibt. Was natürlich nicht stimmt, denn die Qualität ist oft, hängt von den einzelnen Lehrerinnen ab und korrespondiert und hat wahrscheinlich oft mit dem Ruf, den eine Schule hat, auch nichts zu tun. Und dieses Problem gibt es aber nicht nur im zweiten Bezirk, sondern in ganz Wien. Und das ist ein Riesenproblem, gerade jetzt, wo sich durch verschiedene Erscheinungen diese Probleme dynamisieren. Im Bezirk kann man nicht sehr viel tun. Der Bezirksvorsteher hat grundsätzlich Kontakt mit der Bildungsdirektion und ich hoffe, dass er diese Kontakte auch nutzt, um die Probleme, die an ihn herangetragen werden, auch zu teilen und dafür Lösungen zu finden. Aber das sind eher nur Einzellösungen wahrscheinlich. In Wirklichkeit braucht es eine Schülerinnenstromlenkung, die eine Durchmischung mehr erlaubt. Ja. Das ist auf Stadtebene zu tun. Und da ist wirklich, ja, da müssen alle zusammenhelfen, dass es wieder besser wird. Man wird sich was mit der Schulzuteilung überlegen müssen. Man wird vermutlich auch in neue Bildungskretzel investieren müssen, wo man wieder regionale Einheiten von Schulen stärkt. Es gibt ja Bildungskretzel auch im Bezirk. Ich hoffe, dass da Lösungsmöglichkeiten drinnen sind. Und letztlich glaube ich, dass man auch wieder darüber nachdenken sollte, wie es mit der gemeinsamen Schule für alle 10- bis 14-Jährigen weitergeht. Die Diskussion ist in den letzten Jahren komplett unter den Tisch gefallen, leider. Und die Bildungsdiskussion hat sich nicht wirklich groß weiterentwickelt. Ich bin selber immer erstaunt, vor 10 Jahren oder so war die Bildungsdiskussion noch viel offener und man hat sich noch getraut, viel, viel weitgehende Lösungen zu diskutieren. Und heute sind wir irgendwie in der Diskussion nur noch in so Problembeschreibungen, ja, leider. Ich selber bin kein Bildungsexperte, aber ich sehe das Problem, ja, gerade weil ich auch eine 4-jährige Tochter habe, wo jetzt schon diese Schulwahlgeschichte sehr nahe rückt. Ja.
Weil du sagst, Mut, wirst du deine Tochter dann bewusst in eine der unter Anführungszeichen schlechten Schulen schicken, um mutig zu sein?
Also beispielsweise Darwingasse, nicht Vereinsgasse.
Mhm. Gute Frage. Ich hab tatsächlich Freunde, die haben jetzt ihre erste Tochter, nicht absichtlich, aber quasi durch die Zuteilung in eine sogenannte Problemschule geschickt. Sie hätten die Möglichkeit gehabt, sie aus dem öffentlichen Schulwesen rauszunehmen, aber sie haben sich entschieden, das nicht zu tun. Und sie sind jetzt sehr zufrieden, weil sie haben in dieser sogenannten Problemschule, die eh keine Problemschule ist, aber als solche gilt, gute Lehrerinnen und Lehrer, gute Direktion und obwohl in der Klasse nur ganz wenige autochthone Kinder sind, funktioniert es gut. Das beantwortet jetzt nicht deine Frage, weil wir wissen es noch nicht, in welche Schule unsere Tochter gehen wird. Ja, aber es ist natürlich für Eltern wahnsinnig schwierig, weil wonach soll man gehen? Nach den Idealen oder oder vielleicht doch nach einer rationalen Abwägung, die man trifft. Es ist eine schwierige Entscheidung.
In der derzeitigen Lage ist ja völlig klar, dass Wien wahrscheinlich sogar dramatisch sparen wird müssen. Und das heißt, dass auch der Bezirk wird sparen müssen. Wo siehst du, egal in welcher Funktion du sein wirst, aber wo siehst du jetzt Sparpotenzial, wo wird der Bezirk sparen können, müssen in der nächsten Periode?
Ja, in der öffentlichen Verwaltung ist das Budget das Maß aller Dinge. Aber es schadet nicht, wenn wir wirtschaftlich denken, wenn es um Investitionen geht, die in die Zukunft wirken. Also wenn wir heute einen Baum pflanzen, kostet das Geld, kostet mehr Geld, als eine Fläche zu asphaltieren. Aber das Geld, das wir jetzt in den Baum investieren, müssen wir in den Jahren und Jahrzehnten, die darauf folgen, nicht für irgendwelche Ausgleichsmaßnahmen investieren. Also Zukunftsinvestitionen, bei denen sollte man nicht sparen. Man sollte nicht dabei sparen, das Leben besser zu machen und die Stadt abzukühlen. Und ich glaube, dass es sich die Stadt nicht leisten wird können, beim Klimaschutz und bei solchen Zukunftsinvestitionen zu sparen. Vielleicht kann man bei Inseraten in parteinahen Medien sparen. Vielleicht kann man auch bei Zahlungen sparen, die einzelnen Parteien Geld in die Kasse spülen. Ich glaube, da ist was drinnen. Ja. Aber ich glaube, wir sollten nicht anfangen und uns das, was am leichtesten zu wegsparen geht, wegnehmen lassen.
Gut, hast du noch eine Frage oder sollen wir zu unserer letzten Frage kommen?
Naja, ich habe schon noch eine Frage. Du wirkst sehr sicher, dass du der nächste Bezirksvorsteher wirst. Täuscht das oder bist du so sicher? Und wenn du so sicher bist, warum bist du so sicher, dass du nächster Bezirksvorsteher wirst?
Ich würde sehr gerne der nächste Bezirksvorsteher sein, weil ich glaube, dass ich bessere Antworten auf die Fragen habe, die sich unserem Bezirk stellen. Ich bin mir aber nicht so sicher, dass es so ist, weil es einfach knapp ist. Ja? Also der Bezirk entwickelt sich sehr dynamisch und der zweite Bezirk war eine rote Erbpacht und über die Jahre hat sich das politische System hier sehr aufgebrochen. Und ich glaube, dass wir in großen Teilen des Bezirks eine sehr lebendige politische Diskussion haben. Und das macht mich natürlich auch zuversichtlich, weil ich glaube, dass meine Fraktion und ich halt zu einer guten demokratischen Diskussion beitragen. Aber sicher bin ich mir überhaupt nicht. Ja. Also wer eine andere, mutigere Politik haben will, der muss mich wählen, muss die Grünen wählen.
Das Stichwort für einen Wahlkampf hätte ich dir jetzt nicht geben sollen.
Ja. Aber, den Schnitt.
Ja, genau.
Gut, dann kommen wir zu unserer schönen Schlussfrage. Wenn jetzt hier im Podcaststudio eine gute Fee auftaucht und dir einen Wunsch für den Bezirk erfüllen würde, was würdest du dir wünschen?
Mein Wunsch an die gute Fee wäre, dass wir gemeinsam alle zusammen an einer neuen, mutigen Taborstraße arbeiten können, wo wirklich dann ein mutiges Konzept umgesetzt wird. Wie ich schon gesagt habe, Bürgerbeteiligung, das Umkehren des Geschäftesterbens, Bäume, Begrünung, Verkehrsberuhigung, kein Durchzugsverkehr mehr, Tempo 30. Kinder können sicher über die Straße, alte Leute haben Zeit, über die Straße zu kommen. Und das Ganze in der nächsten Periode bis 2030 fertig machen. Und dann schaut die gute Fee gemeinsam mit mir zurück und gemeinsam mit allen anderen im Bezirk. Und wir finden das alle zusammen eine gute Sache.